Namaste, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Yoga Coach Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Saraswati und Rebecca. Heute geht es zumindest zur Einleitung, um das Thema Angst. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt Angst zu versagen, die Angst, nicht geliebt zu werden, wie ihr seid. Existenzangst hat euch fest im Griff, wenn ihr den Beruf wechselt oder euch selbstständig machen wollt. Oder ihr habt Angst, neue Wege zu gehen, die zwar zu euch passen, aber nicht in der Gesellschaft üblich sind. Oder ihr habt Angst davor, abgelehnt zu werden, so wie ihr seid. Also Angst, Angst, Angst. Wir werden heute viel darüber reden, aber wir werden vor allen Dingen auch darüber reden, wie man mit solchen Situationen umgeht, was man tun kann. Saraswati, letztlich ist alles vielleicht auf einen Punkt zurückzuführen, nämlich die Angst davor, zu sich selbst zu stehen. Ist das ein richtiger Schluss, den ich da ziehe?
Ja, also die Angst ist in der Yoga-Philosophie was sehr Bekanntes. Also wir haben einmal diese Angst vor Abneigung, vor Ablehnung, Dvesha, sagen wir dazu, und die Angst Abhinivesha, die Angst vor dem Tod. Also das sind zwei der fünf Kleshas, zwei der fünf Gründe, weswegen Leid in unserem Leben entsteht. Also beschäftigen wir uns mit dem Thema Angst sehr intensiv in der Yoga-Philosophie. Und die Frage, ob wir authentisch sein können, ob wir frei unser Leben so gestalten können, wie wir uns das wünschen, hängt von ganz vielem ab, vor allem auch von Mut. Traue ich mich das überhaupt? Oder so, wie du gerade in der Einleitung sagtest, ja, wenn jetzt mein Lebenskonzept völlig von dem der Gesellschaft Genormten abweicht, kann ich dazu stehen? Wie reagieren die anderen darauf? Bin ich da noch Teil des Systems? Bin ich da noch Teil der Familie, wenn ich mich dafür entscheide? Manchmal hat man vielleicht sogar so Vorstellungen in sich, die man selber gar nicht wahrnehmen möchte, weil es viel zu viel Umstand bedeuten würde, dass man sein Leben viel zu stark umkrempeln müsste. Es ist unbequem. So manchmal ist es vielleicht auch gar nicht die Angst, sondern auch einfach Bequemlichkeit, das uns daran hindert, authentisch zu sein. Und
wir hatten gerade im Vorgespräch eine ganz spannende Frage, die aufkam.
Ja.
Waren wir jemals authentisch an irgendeinem Punkt? können wir überhaupt authentisch sein?
Ja, dieses authentisch sein ist etwas, was ich glaube, das jetzt erst in unser Bewusstsein rückt, was ist denn das eigentlich und darf ich das überhaupt? In vergangenen Zeiten glaube ich nicht, dass wir das durften. Also da war ja schnell mal der Kopf ab. Wenn du da irgendwie gedacht hast, du möchtest eine andere Religion haben oder ja. du hast also sowas wie Meinungsfreiheit, gab es da ja gar nicht. Selbst die freie Berufswahl ist ja relativ neu, also es war ja ganz lang einfach festgegeben, dass die Eltern oder der Lehnsherr oder was weiß ich, wer gesagt hat, ja, du arbeitest jetzt das, das und das, das wird dein Beruf sein. Also befinden wir uns, glaube ich, jetzt erst in einer Situation, wo wir da überhaupt mal hinkommen, zu spüren, zu schauen, ja, was gibt es denn noch für Lebenskonzepte, wie kann ich mich ausleben, wie kann ich mich entfalten, dass es zu mir passt. Und unsere Gesellschaft ist gar nicht darauf ausgerichtet zu schauen, wo liegen denn die Fähigkeiten, wo liegen die Ressourcen der einzelnen Menschen, sondern wir sind immer noch darauf ausgerichtet, einer Norm zu entsprechen Und dann würden wir über diese Norm miteinander verglichen, wer hat jetzt die besseren Noten, wer hat den besseren Abschluss in ein und denselben Fächern. Aber da geht es ja nicht darum zu schauen, dass wir Spezialisten haben, dass wir die Fähigkeiten, Talente, die eine einzelne Person vielleicht schon mitbringt, fördern.
Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch die junge Generation, der Work-Life-Balance viel wichtiger ist als die Gehaltserhöhung und der nächste Karriereschritt.
Mhm. Ja, ich finde es eine spannende Entwicklung. Es muss man mal schauen, in welche Richtung es geht, ob es einfach nur darum geht, das Leben zu genießen und zu chillen und zu sagen, ja, ich möchte gar nicht mehr Leistung bringen oder ich will mich gar nicht mehr anstrengen. Ist das eigentlich schon authentisch? Also für mich ist authentisch sein nicht unbedingt etwas, was leicht ist, im Sinne von, dass ich nichts zu tun habe oder mehr Freizeit habe, sondern für mich ist authentisch sein, dass ich mein Potenzial voll entfalte. Und das kann mitunter mit sehr viel Arbeit verbunden sein. Und das kann das ist eine ganz intensive Lebenshaltung. Das ist vielleicht nicht automatisch gleich das.
Was heißt intensive Lebenshaltung?
Intensiv bedeutet wirklich zu spüren, das und das steht für mich jetzt an. Das wäre für mich jetzt eine wichtige Erfahrung. Da möchte ich schauen, wie weit ich gehen kann. Da möchte ich innere Grenzen sprengen. Und dann gehe ich da rein. Mhm. Und dann habe ich vielleicht noch diese Angst. Schaffe ich das überhaupt? Was ist, wenn ich versage? Und da drüber zu gehen und einfach zu schauen, was draus wird. Das ist nicht genau das Gleiche wie, ich möchte mehr Freizeit haben, ich möchte mehr nichts tun. Es kann natürlich auch sein, dass das ist natürlich auch wichtig, sonst kommen wir ja gar nicht in dieses Gefühl rein, was passt gerade zu mir. Also diese Muße und diese Zeit da aufzubringen, ist ja auch wichtig.
Mhm. Inwiefern spielt die Yoga-Philosophie, die du jetzt eingangs schon erwähnt hast, da eine Rolle?
Im authentischen Sein?
Ja,
oder?
Ja.
Also wie ich gerade sagte, es geht darum, diese Ängste loszulassen. Und über das Loslassen von Ängsten kommst du ja mehr und mehr dahin, diesen Mut aufzubringen, genau so zu sein, wie du bist. Diese Masken fallen zu lassen und dich auch selbst besser kennenzulernen. Wir wissen ja oft gar nicht so genau, wie tick ich eigentlich.
Mhm. Wie finde ich das raus?
In einer schonungslosen Offenheit sich selbst gegenüber, in einer ganz klaren Beobachtung, in einer wertfreien Beobachtung. Wie agiere ich denn eigentlich tagtäglich? Was glaube ich denn, wie ich bin? Und was sind die Hard Facts? Und es gibt Menschen, die neigen dazu, sich immer schlechter und kleiner zu machen, als sie in Wirklichkeit sind und sehen gar nicht, was sie den ganzen Tag über leisten und wie produktiv sie sind und wie herzlichen Miteinander sie sind. Und andere laufen völlig überzeugt von sich rum, sind immer der Meinung, ja, es liegt an den anderen. Ich bin so ein toller Mensch, das kann eigentlich gar nicht sein, dass die Probleme mit mir haben. Und kommen da auch nicht in die Selbstreflexion, mal zu schauen, naja, vielleicht habe ich hier und da einfach einen Hänger und an dem muss ich einfach arbeiten. Sonst wird es nichts mit einem sozialen Miteinander oder mit einer Authentizität. Weil es ist ja auch eine Maske, es sind ja oft Schutzmasken, wenn man in so einer Haltung ist, ich bin immer toll oder ich bin immer schlecht. Es sind ja beides Schutzmasken.
Ich bin immer schlecht, ist eine Schutzmaske?
Ja, weil wenn ich immer schlecht bin, dann muss ich ja nichts leisten. Dann kann ich ja nicht Angst haben, dass ich zu versage, weil dann bin ich ja schon schlecht. Dann habe ich ja schon von vornherein gesagt, ich kann sowieso nichts. Und wenn ich dann hinterher nichts kann, dann ja, ich habe es ja gesagt.
Stimmt.
Es hat auch damit zu tun, keine Verantwortung zu übernehmen. Zu sagen, ich kann es ja sowieso nicht. Es sind Menschen, die dazu neigen, ja, dann brauche ich die Verantwortung nicht dafür übernehmen, für das, was ich getan habe. Ich habe schon angekündigt, dass ich es nicht kann.
Stimmt.
Von daher, das ist eine Schutzmaske. Das ist etwas, was man vielleicht in der Kindheit erlernt hat, mit dem man gut durchgekommen ist und es irgendwie nie abgelegt hat. Aber mit Potenzialentfaltung hat es ja nichts zu tun. Sondern für uns Yogis geht es schon immer darum, ganz genau zu beobachten, da und da stehe ich. Ich bringe die und die Fähigkeiten mit und ich kann das und das damit machen. Hier habe ich einen Hänger, hier habe ich eine Verletzung, da werde ich regelmäßig angetriggert. Also schaue ich mir mal an, warum werde ich denn da angetriggert? Mit was kämpfe ich denn jetzt da gerade? Und dann gehe ich Schritt für Schritt in den Heilungsprozess. Wie auch immer der dann aussieht, das ist ja sehr, sehr individuell.
Schade, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Wie der Heilungsprozess aussieht.
Weil die Situation reflektieren, kriegen, glaube ich, noch viele hin.
Ja.
Und auch zu merken, was jetzt gerade triggert, also was mich jetzt vielleicht auch am Gegenüber auf die Palme bringt oder was mich in eine andere Situation zwingt, in eine andere Haltung.
Also ganz grob gesagt, es geht immer um Selbstliebe. Die Entwicklung von Selbstliebe ist eigentlich schon Heilungsprozess. Ob ich die Selbstliebe dann meinem inneren Kind schenke, mir selbst, also über die Selbstliebe komme ich dahin, authentisch zu sein.
Wie schaffe ich das denn?
Also es gibt natürlich ganz, ganz viele wunderbare Workshops zu diesem Thema, die man besuchen kann. Hatha-Yoga schaffst du das, mit Hatha-Yoga so einfach zu spüren oder auch mit Vinyasa-Power-Yoga, also mit Yoga in welcher Richtung auch immer, sich selbst also zu spüren, den Körper wahrzunehmen, den Körper als Geschenk wahrzunehmen, Platz zu nehmen in seinem Körper, also den Körper zu bewohnen, Ja zu sagen zum Leben, nicht nur irgendwie okay oder gar nein, sondern wirklich zu spüren, ja, das ist doch toll, dass ich lebe. Da komme ich hin, indem ich gestalterisch werde, mir bewusst mache, ich kann ja mein Leben so gestalten, wie es mir Freude macht. Wenn ich nicht glücklich bin, dann kann ich ja dran arbeiten. Und da kann ich ja einfach Entscheidungen treffen, die mich glücklicher machen. Das geht ja. Ich muss ja nicht gleich die großen Entscheidungen treffen. Ich kann ja erstmal mit kleinen Entscheidungen anfangen. Und über diese Entscheidungen für mich selbst kann ich spüren, dass ich mich selbst liebe. Also es ist etwas, das ich spüren muss im Alltag durch kleine Gesten. Und wenn es ein Blumenstrauß ist, den ich mir hinstelle, oder mir genügend Zeit einplane, mich auszuruhen.
Also sich selbst was Gutes tun.
Ja, sich selbst. Das, was du dir von jemand anderen wünschen würdest, wenn du Liebe erfährst, sich selbst zu geben. Da kommst du in das ganz alltäglicher Prozess.
Du hast ganz zu Beginn auch die Klischees erwähnt. Für diejenigen, die davon noch nichts wissen, kannst du uns einen kurzen Exkurs dazu geben? Also welche gibt's? Erstmal, um so einen kurzen Überblick zu kriegen.
Ja, kann ich machen. Also das ist einmal Avidya, das ist die Unwissenheit. Also so Unbewusstheit, Dinge zu tun, die Leid verursachen, ohne dass ich das mitbekomme. Ich krieg's gar nicht mit, dass ich mich gerade überarbeite. Oder ich spüre gar nicht, dass ich mich gerade abwerte, weil ich das Bewusstsein vielleicht dazu gar nicht habe. Dann kommt Asmita. Das bedeutet, dass man sich selbst in eine Schublade steckt, aus der man sich nicht mehr rausholt, wo man irgendwie irgendwann die Entscheidung getroffen hat, das und das ist mein Beruf, ich bin die Frau von XY oder Mann von XY und das bin ich. Und spätestens, wenn da eine Veränderung reinkommt, also sprich, es kommt vielleicht zu einer Trennung oder ich gehe in Rente oder sonst wie, ja, wer bin ich da noch, wenn ich mich damit identifiziert habe? So versuchen wir das zu vermeiden, damit an der Stelle kein Leid entsteht. Das dritte Klischee, Raga, ist etwas, also was man haben möchte, sich selbst so unter Druck zu setzen, dass man sagt, ich will das unbedingt haben und ich bin so abhängig davon, dass ich das unbedingt haben muss, dass ich mir Leid kreiere. Also nehmen wir mal an, meine Vorstellung ist, ich muss jetzt unbedingt ein Haus kaufen, aber ich habe gar nicht die finanziellen Mittel dazu. Und weil dieser Wunsch mir so wichtig ist, mache ich es aber trotzdem. Und danach muss ich so viel arbeiten dafür, dass ich überhaupt nicht mehr atmen kann. Dann wäre es besser, an der Stelle vorher zu spüren, brauche ich das wirklich? Dann habe ich schon angekündigt am Anfang, das Dvesha, diese Abneigung, Ablehnung, etwas nicht haben zu wollen. Nicht haben zu wollen im Sinne von, ich möchte nicht krank werden oder ich möchte keine Disharmonie oder ich möchte nicht abgelehnt werden. Mhm. Und wenn ich in dieser Falle stecke, dann bedeutet das, dass ich so funktionieren muss, dass der andere damit zufrieden ist, weil sonst werde ich ja vielleicht abgelehnt. Mhm. Also so entsteht auch Leid. Oder wenn ich Angst vor Krankheiten habe, dann bedeutet das, dass ich vielleicht meine Lebensfreude gar nicht mehr spüren kann, weil ich den ganzen Tag nur noch darüber nachdenke, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht krank. Also so entsteht auch Leid. Und dann eben zu guter Letzt Abhinivesha, das ist die Angst an sich. Das ist die pauschale Angst vor allem. Und hinter dieser pauschalen Angst steht die Angst vor der Vergänglichkeit, die Angst vor dem Tod. Also ist der Tod immer auch etwas, mit dem sich der Yogi ganz bewusst auseinandersetzt, diese Angst zu verlieren. Weil wenn ich keine Angst mehr vor dem Tod habe, vor was habe ich dann eigentlich noch Angst?
Schaffen es Yogis, angstfrei zu sein?
Ich glaube schon, dass man das schafft. Mhm.
Indem man alles loslässt?
Indem man sich mit Atman identifiziert, mit dieser Weltenseele in einem, indem man anfängt zu spüren, dass ich ja viel, viel mehr bin als einfach nur der Körper, sondern dass es etwas Unvergängliches in mir gibt, das unantastbar ist und ewig ist.
Im Prinzip dreht sich alles dann im Prinzip um die beiden letztgenannten Klischees. Wenn ich zu unserer Einleitung zurückkomme, Angst vor dem Tod und auch das nicht annehmen können oder wollen. Ne? Also wenn du sagst, gerade Krankheiten nicht annehmen können und wollen.
Ja, auch insgesamt nicht annehmen können und wollen, das, was uns im Alltag widerfährt. Eine Vorstellung zu kreieren, wie Lebens ablaufen soll, damit ich zufrieden bin. Und wenn es so nicht abläuft, dann entsteht Leid. Der Yogi versucht, in diese totale Akzeptanz zu kommen, an den Stellen, wo er nichts verändern kann, und in die Schöpferkraft zu kommen, an den Stellen, wo es möglich ist.
Ich habe manchmal mit Kindern zu tun, die haben so ein tiefes yogisches Verständnis, wo ich denke, okay, das ist eine ganz alte Seele, die bringt schon so viel mit, der braucht gar nichts mehr erklären, da reicht es, Anstöße zu geben. Und dann sprudeln diese Kinder einfach so aus sich heraus. Das sind Yogi-Seelen. Und dann gibt es Menschen, die befassen sich das allererste Mal überhaupt mit Selbstreflexion, mit Persönlichkeitsbildung, mit dem Spüren im Allgemeinen und kommen dadurch schon sehr an ihre Grenzen. Also ich habe auch schon 60-Jährige hier gehabt, die nach dem Yogakurs gesagt haben, du, das ist alles schön und gut, es hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, ich weiß, es tut mir auch gut, aber ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt 60 Jahre nicht gespürt und ich fange jetzt auch nicht mehr an.
Tatsächlich?
Habe ich schon gehört, ja.
Das ist aber schade.
Also von daher, da gibt es ja, deswegen kann man gar nicht sagen, ab wann ist es verankert, es kommt drauf an, wie offen jemand ist, aber und ich habe auch schöne Beispiele. Ich habe hier Yogis, die sind so, ich denke, Mitte 50, Ende 50. Und die haben vor einem Jahr mit Yoga begonnen. Und deren Kolleginnen haben dann gesagt, du hast dich so positiv verändert. Was hast du gemacht? Du strahlst, du bist viel zufriedener.
wir merken, du bist irgendwie ganz anders als früher. Und dann haben die gesagt, ja, ich habe vor einem Jahr mit Yoga angefangen und ich habe das jetzt jeden Tag gemacht. Also die haben das jeden Tag für sich zu Hause weiter geübt. Ja, und dann sind die Kolleginnen auch hierher gekommen und haben gesagt, ja, möchte ich für mich auch. Ja, und da, also das, es gibt da kein Alter, dass es zu spät ist, mit Yoga anzufangen. Und es, man kann da relativ schnell auch wirklich Fortschritte haben, insofern, dass man wirklich, wirklich spürt für sich im Alltag, es geht mir einfach viel besser. Ich habe auch keine Rückenschmerzen mehr, aber auch so diese mentale Stärke stellt sich ja auch ein.
Durch die körperlichen Übungen.
Ja, das, deswegen ist es ja etwas, was mit Körper, Geist und Seele zu tun hat, weil der weil wir über den Körper etwas lernen, was wir tiefer in uns verankern. Zum Beispiel Stärke, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Flexibilität. Wir machen das nicht also wir machen das natürlich auch für den Körper, aber wir machen das auch, damit unser Geist, unser ganzes Seelenbewusstsein etwas über den Körper lernen kann. Nämlich genau diese Dinge. Mhm. Ich bin ja stark. Ich kann ja offen sein.
Was ich die ganze Zeit denke, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das haben wir eben schon kurz angekratzt, das Thema heißt, du wirst schon in der Schule bewertet und das wird im Berufsleben nicht anders oder im Studium dazwischen. Der Ansatz, den du vorschlägst, ist es ein entspannteres Umgehen damit, mit dieser Leistungsgesellschaft und für sich den eigenen Weg zu finden? Wie komme ich da raus?
Du meinst jetzt aus dieser Leistungsgesellschaft, wie ich da rauskomme? Na, oder?
Unser Thema ist ja im Prinzip Angst, die sich daraus speist, dass man das Gefühl hat, man kann nicht man selbst sein. Mhm. Man kann nicht man selbst sein, weil man das Gefühl hat, man wird ständig bewertet von anderen, übernimmt die Wertung vielleicht auch für sich selbst und geht vielleicht schon in Situationen rein mit der Haltung, ich weiß schon ganz genau, was der andere von mir denkt, also begebe ich mich direkt in die Resignation oder gehe direkt in den Kampfmodus, dass ich sage, ich bin sowieso der Beste und alle anderen machen die Fehler. Ne?
Ich denke, dass die Besinnung auf sich selbst das Wichtigste ist. Also Abstand davon zu nehmen, dass es mir wirklich wichtig ist, was jetzt andere von mir denken. Klar, die Leute, die mit mir zusammenleben, meine Familie, da ist es mir sicherlich nicht ganz egal, aber im Großen und Ganzen sich darauf zu besinnen, ich bin so und so und alles andere hat nichts mit mir zu tun. Diese Projektionsfläche für andere möchte ich gar nicht sein, weil ich sowieso schon weiß, dass ich der gar nicht gerecht werden kann. Und ich will es auch gar nicht, weil es stresst mich ja auch. Natürlich passiert es einem als Yoga-Lehrer auch, dass man eine Projektionsfläche ist, dass die Schüler denken, boah, die ist ja total toll, die ist ja immer gut drauf, ja. Die hat ihr Leben voll im Griff.
Schon, ja.
Ja, aber das hat ja auch damit zu tun, dass ich ja nicht herkomme und sage, ah, Leute, ich habe jetzt gerade voll den Streit mit meinem Mann gehabt, gell? Also, dass ihr das jetzt alle wisst. Also, das ist ja, das interessiert ja an der Stelle dann auch nicht. Und natürlich habe ich auch mal einen Streit oder habe ich auch Phasen, wo es mir vielleicht nicht gut geht oder wo ich aus meiner Balance komme. Aber dann gehe ich ja wieder zurück. Dann habe ich ja diese Tools an der Hand, dann weiß ich ja, okay, dann praktiziere ich Yoga, dann meditiere ich, dann mache ich Pranayama, die Atemtechniken aus dem Yoga, dann arbeite ich vielleicht mit Affirmationen, mit diesen Positivsätzen, die wir Sankalpa nennen im Yoga. Und da steht mir ja ein ganzer Blumenstrauß zur Verfügung und ich suche mir einfach nur aus, das und das passt jetzt zu mir und das mache ich dann. Und ehrlich gesagt, was andere damit machen, die können mich nur so akzeptieren, wie ich bin oder vielleicht sogar mögen, wie ich bin. Und wenn sie das nicht tun, dann passt es halt einfach nicht. Dann müssen sich diese Menschen jemand anderen suchen, mit dem sie vielleicht Yoga machen oder mit dem sie Freundschaften eingehen oder. Aber ich versuche mich da schon lange nicht mehr irgendwie krumm zu machen um irgendwas zu entsprechen. Und das würde ich jedem raten.
Ist Authentizität einfach?
Auf jeden Fall. Warum? Es gibt nichts Leichteres, als du selbst zu sein. Ja, weil du alle Ressourcen und Fähigkeiten dazu bekommen hast, du selbst zu sein. Also du selbst zu sein, ist ja das Leichteste auf der Welt. In dem Moment musst du dich ja nicht mehr anstrengen, weil du etwas tust, das du ja sowieso aus dem Ärmel schütteln kannst. Weil du etwas tust, was dir unglaublich viel Freude macht. Weil du etwas tust, wo du sowieso die Intention hast, den Wunsch hast, oh, da möchte ich noch mehr drüber erfahren. Also ich lese zum Beispiel nur Bücher, die mit Yoga zu tun haben, mit Persönlichkeitsbildung zu tun haben, mit Tantra-Yoga zu tun haben, weil mich das brennend interessiert. Ich habe gar nicht das Gefühl, da gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich sage, oh, jetzt will ich davon nichts mehr hören. Es interessiert mich einfach. Oder es interessiert mich einfach, Menschen zu spüren, ihre Geschichte anzuhören, bei ihnen zu sein, mitzufühlen und zu beobachten, wie sie sich verändern und mit klaren Augen und einem Lächeln auf den Lippen rausgehen. So, da kann ich gar nicht genug von haben. Und deswegen, es gibt nichts Einfaches. Das bin ich. Das ist einfach mein authentisches Sein. Und deswegen, es gibt nichts Einfaches. Wenn man mal dahin gekommen ist, zu sagen, ich erlaube mir das auch authentisch zu sein. Und es ist mir egal, ob die Leute das gut finden oder nicht. Ich find's gut. Ich fühle mich toll damit. Ich bin zufrieden damit.
Dann ist es nicht die Frage, das kommt mir nämlich jetzt gerade, dann ist ja gar nicht die Frage nach der eigenen Authentizität und so zu leben und das auszuleben, was man ist und wie man ist, sondern es ist eher die Frage, die sich stellt, wie gehe ich mit der Wertung der anderen um? Also das, was du schon angesprochen hast, das eben nicht anzunehmen und einfach stehen zu lassen und zu sagen, okay, das ist das Bild der anderen. Unabhängig von der Familie, wie du eben schon gesagt hast, da spielt es natürlich eine Rolle, was das direkte Umfeld von einem denkt, richtig?
Also es stehen zu lassen, aber auch, du kannst es ja nur stehen lassen, wenn du so viel Selbstliebe entwickelt hast, dass du stehen lassen kannst, dass du im Zweifel dich selbst so auffangen kannst und innerlich umarmen kannst, dass du damit klarkommst, wenn du im Außen nicht geliebt wirst. Das ist übrigens auch so ein Knackpunkt in der Persönlichkeitsbildung hin zur Authentizität, dass es sein kann, dass es einen Zeitabschnitt gibt, wo sich Freunde von dir abwenden, weil sie sagen, okay, du funktionierst nicht mehr, du entsprichst nicht mehr dem Bild, das ich mir von dir gemacht habe, also kann ich nichts mehr mit dir anfangen. Und das ist so ein bisschen kritischer Punkt, bis dann diese Zeit kommt, dass natürlich Resonanz wieder nach außen schwingt, wo man dann ganz klar Leute anzieht, die ähnlich drauf sind, wie man selbst ist. Und dann wird es auch wieder ja schöner, weil man dann aufgefangen ist in dieser Community. Aber diese Phase muss man überwinden können. Diese Kraft muss man haben, diese Selbstliebe sollte man bis dahin so stark aktiviert haben, dass es einen nicht umwirft.
Wie findet man in solchen Situationen Halt und Kraft, wenn man jetzt nicht gerade eine Yoga-Lehrer-Ausbildung hat, die einem vielleicht die notwendigen Mittel direkt an die Hand geben können?
Ja, indem man diese Rituale für sich so stark verankert hat, dass man da Halt findet. Ich kann mich ja jederzeit selbst umarmen und mir persönlich hilft eine höhere Instanz. Und wie diese höhere Instanz für den Einzelnen aussieht, versuche ich immer sehr offen zu lassen. Ich würde sagen, es ist die Göttin und der Gott. Aber du kannst auch universelles Bewusstsein sagen oder höhere Kraft oder die Kraft, die alles regelt, der Impulsgeber, wie auch immer. Es spielt keine Rolle. Aber mir hilft diese Instanz in mir, zu spüren, dass ich von einer höheren Kraft begleitet werde, unterstützt werde, beschützt bin. Und das ist etwas, was ich für mich fühlen kann und daher hilft es mir auch. Und ich würde im yogalogischen Coaching immer gucken, was hilft dem anderen? Gibt es da auch so eine Instanz? Kann man da irgendwo anknüpfen?
Hilft auch der Gedanke, dass alles im Prinzip vorübergehend ist?
Definitiv, dass alles vorübergehend ist. Und diese wertfreie Beobachtung, die wir Yogis haben, hilft auch. Ich beobachte, momentan fühle ich mich schlecht, müde, alleingelassen, nicht geborgen. Ich beobachte das momentan. So ist das momentan.
Ohne, dass ich emotional drauf einsteige.
Ja, wenn ich weinen muss, dann kann ich ja auch weinen. Aber das ist, wenn es authentisch ist, ist es meistens relativ schnell wieder vorbei. Und dann beobachte ich weiter. Ja, momentan ist eine Lebensphase, die mir nicht gefällt. Ich beobachte das. Und dann fange ich aber irgendwann an zu beobachten, dieser Tag heute war so, dass ich mich neutral gefühlt habe. Oder dieser Moment heute war so, dass ich lachen konnte.
Wieso ist es jetzt der Augenblick der Macht?
Weil ich jederzeit meine Gedanken ändern kann. Weil ich jederzeit mein Leben verändern kann. Weil ich jederzeit mich dazu entscheiden kann, aus einer Schublade rauszugehen, die ich mir selbst kreiert habe.
Also raus aus der Opferhaltung, das Leben macht mit mir und es ist vielleicht ungerecht.
Ja.
Hinzu, ich gestalte selbst.
Ja, jeder Moment Selbsterkenntnis möglich macht. Zu erkennen, wo stehe ich jetzt gerade? Und zu entscheiden, finde ich das gut, wo ich gerade stehe? Finde ich das gut, dieses System, das ich hier am Laufen habe? Oder möchte ich es verändern? Und wenn ich es verändern möchte, dann verändere ich es jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt sofort.
Was ich bei dir ganz spannend finde, wenn du über dein Coaching redest, dann sagst du meistens, dass eine Sitzung ausreicht.
Ganz oft, ja.
Auch für so ein Lebensthema?
Mhm. Ja, weil ja jetzt der Augenblick der Macht ist. das heißt, ich arbeite ja nicht psychotherapeutisch oder so, ich arbeite ja energetisch. Und Energie ist ja etwas, was... Schwupp, verändert es. So mit einem Schnipp kannst du ja Energie verändern. Kraft der Gedanken, Kraft des Bewusstseins. Kannst du ja jederzeit die Entscheidung anders treffen oder eben auf Energieebene kann ich etwas tun. Und das ist ja etwas, was ich sofort tue und der Klient sollte sofort eine Verbesserung verspüren, sonst geht er gar nicht raus bei mir. Also soll es sofort so sein, dass irgendwie eine Lösung stattgefunden hat, ob Tränen fließen oder Lachen oder ob, ja, okay, das ist zwar irgendwie, was du da sagst, befremdlich, weil ich, keine Ahnung, irgendwas aus dem letzten Leben erzähle oder so, aber ich kann mit diesem Bild was anfangen, ich kann damit arbeiten und irgendwie erklärt sich dann ganz viel, ich verstehe mich jetzt viel besser. Und damit kann ich gut sein.
Viele Menschen fangen dann an, über ihr Leben nachzudenken, wenn sie in einer ernsthaften Krise sind und meistens leider dann, wenn sie ernsthaft erkrankt sind beispielsweise. Und dann nochmal überlegen, was bedeutet das alles? Also oder dass ein nahestehender Mensch stirbt, das verändert ja auch sehr viel. Ändert den Blickwinkel auf das Leben. Ich stelle dir die Frage jetzt provokativ und ich kann mir fast die Antwort denken. Muss man das Leben im Prinzip vom Ende her denken? Ich sage das deswegen provokativ, weil ich jetzt drauf spekuliere, dass du sagen wirst, für Yogis gibt's nicht das eine Leben. Aber ist das so ein Ansatz?
Also das hat vielleicht auch mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, dass der Yogi sich auf diese Weltenseele, auf dieses Atman in sich besinnt. Und dann hat man vielleicht dieses Leben, aber dieser Übergang zum Tod und vom Tod zum Leben ist etwas, was man über die Meditation oder über Rückführungen für sich spüren kann, wenn man das möchte, dass das nicht so klar getrennt ist, wie wir uns das vorstellen. Oder dass eine Trennung zwischen Lebenden und Toten auch nicht so klar ist, wie wir uns das vorstellen.
Sondern
wir sind hier und die sind da. wir sind alle eins. Wenn wir alle eins sind, dann gibt es sowas wie eine Trennung nicht.
Wie setzen die Yogis das Thema, die Sterbemeditation ein?
Also ich setze sie so ein, dass ich klarer Ja zum Leben sagen kann. Im Sinne von, dass ich mir vorstelle oder regelmäßig in diese Sterbemeditation gehe, um zu schauen, gibt es etwas, das ich anders gemacht hätte? Gibt es hier, jetzt habe ich gerade hier eine Entscheidung zu treffen, ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Also lege ich mich gedanklich auf mein Sterbebett und schaue, was würde ich im Nachhinein richtig cool finden? Mhm. Wo ich im Bett liege und denk, geil, gut, dass ich das gemacht habe. Oder wäre das für mich so wie, oh nee, warum hast du da jetzt so Angst gehabt? Schade, wäre doch cool gewesen, es wenigstens mal auszuprobieren. Oder ach schade, warum hast du diesen Liebesbrief nicht geschrieben? Das wäre doch toll gewesen, wenn die andere Person das einfach gewusst hätte. Und ich für mich möchte nicht mit diesem Gefühl sterben müssen, etwas nicht getan zu haben, das mir wichtig gewesen wäre. Und daher hilft mir diese Meditation und dieses Bewusstsein zu schärfen, dass mein Leben endlich ist und dass ich irgendwann gehe, mit Freude gehen werde. Aber bis dahin möchte ich mit Freude hier sein.
Wie läuft so eine Sterbemeditation ab?
Unterschiedlich, also mir reicht eine Meditation im Sitzen mit geschlossenen Augen und ich fühle da einfach rein. In meiner meditationspädagogischen Ausbildung, also die ich hier leite, begleite ich das übers ganze Wochenende, dass ich freitags vorbereite, samstags ein ganz großes Ritual daraus mache, wirklich hinführe mit einer Begleitperson, dass man irgendwie eine Kerze da stehen hat, dass man irgendwie in dieses, auch über Musik, in dieses Gefühl kommt. Oh, jetzt ist es zu Ende. Jetzt gehe ich, also dass man das darstellt. Und ich führe dann auch mit einer Meditation da durch, bis ich dahin komme zu sagen, so, und jetzt ist der Zeitpunkt. Und dann führe ich noch weiter, wie ist der Zeitpunkt danach auf einer Astralebene? Wie schaust du auf dein Leben zurück? Wie schaust du auf deine Liebsten zurück? Gibt es etwas für dich, das du jetzt spüren kannst, wie, wieso habe ich das nicht gemacht oder so? Da stelle ich auch ganz gezielt mehrere Fragen dazu. Dann hole ich nach der Meditation wieder zurück. Und dann haben wir immer noch den Sonntag, wo nochmal reflektiert wird, nochmal darüber gesprochen wird, wie war das für mich? Bin ich da im Frieden? Und für mich ist immer ganz toll, bis jetzt war es für alle so, die das gemacht haben, dass die sonntags gesagt haben, boah, toll, ich hätte nicht gedacht, dass Sterben sich so gut anfühlt und ich habe so einen Frieden in mir gefühlt und ich kann mir vorstellen, dass sich dieser Frieden auch einstellen wird, wenn ich mal gehe.
Heißt, du nimmst den Menschen die Angst vor dem Tod?
Ja, das hoffe ich, dass ich das auch kann, ja.
Für Yogis ist es ja im Prinzip, ist das Sterben ja nur der Übertritt in, zitiere ich es richtig, das nächste Leben.
Also diese Inkarnationsgedanke. Mhm. Für Yogis ist immer alles Schwingung. Und wenn wir sterben, dann gehen wir davon aus, dass wir in die Schwingungsebene kommen, auf die wir uns selbst gestellt haben.
Heißt?
Heißt, dass wir möglichst nah am Göttlichen sind oder ziemlich weit weg davon. In Resonanz mit den Seelen, die genauso schwingen wie ich.
Und bedeutet, ich habe jetzt spontan den Karma-Gedanken im Kopf. Ich muss es so lange machen, bis ich meine Aufgabe gelöst habe.
Ja, also wir sprechen ja von Samsara, von dem Rad der Wiedergeburt, dass dann aus dieser anderen, aus dieser Astralebene, dieser Impuls wiederkommt. Irgendwann zieht es dich wieder zurück auf die Erde für eine neue Inkarnation, um etwas noch zu leben, das du noch leben wolltest, eine Erfahrung zu machen, die du vielleicht noch machen wolltest, etwas zu bereinigen, das vielleicht noch zu bereinigen ist. Karma ist eigentlich nur Energie, eine Energiewolke, die an dir haftet, an deinem Seelenbewusstsein haftet, die Hass ist oder Sehnsucht oder Liebe, festhalten an irgendwas oder ein abgespeichertes Gefühl von ich bin wertvoll oder ich bin nicht wertvoll. Und diese Schwingung, die wird dann wieder nach außen getragen und bestimmt die Konstellation von deinem Leben, von dem, was dir widerfährt. Und deswegen, jetzt ist der Augenblick der Macht. Du kannst es auch ändern. Also Karma ist jetzt nach meinem Verständnis nichts, das du abtragen musst, komme was wolle, sondern es ist etwas, wo du dich doch entscheiden kannst, zu sagen, ja, okay, ich habe vielleicht irgendwie Dreck am Stecken und ich fühle mich schlecht deswegen. Das ist die Instanz, die moralische Instanz in dir, die das erkannt hat und selbst richtet. Und dann geht so eine Person raus und sagt, ich bin nicht liebenswert und wird das ganze Umfeld so lang drangsalieren mit irgendeinem anstrengenden Verhalten, dass das Umfeld gar nicht anders kann, als genau das zu spiegeln. Okay, du bist auch nicht liebenswert, weil du bist einfach nur anstrengend. Bis die Person das erkennt, dass sie andere Menschen dazu missbraucht, ein eigenes Glauben, einen eigenen Glaubenssatz zu spiegeln. Und dann kann ja die Person dahin kommen zu sagen, so, ich verändere das jetzt. Ich tue etwas, womit ich merken kann, jetzt geht es mir besser, jetzt fühle ich mich wertvoll. Und oft hat es damit zu tun, dass man etwas Positives in die Welt trägt, um dahin zu kommen. Und irgendwann fühlt man sich vielleicht so und sagt, okay, kann sein, dass ich Fehler gemacht habe, aber ich habe auch viel gut gemacht. Und dann strahlt die Person was anderes aus. Mhm. Das ist für mich Karma. Und dann, wenn ich dahin komme, dass ich nichts mehr tun möchte, dass ich alle Erfahrungen gemacht habe, die ich machen wollte, wenn ich auch Menschen loslassen kann, egal ob Liebe oder Hass, dass ich sie einfach loslassen kann, weil ich dahin gekommen bin zu spüren, wir sind sowieso eins, es gibt diese Trennung nicht, dann gibt es irgendwann keine Notwendigkeit mehr für mich zu inkarnieren und dann gehe ich ein in das göttliche Selbst, in die kausale Ebene.
Wir haben jetzt ganz viel über Authentizität gesprochen, über Ängste, über wie sehe ich das Leben, auch in dem Gesamtkontext. Ich würde jetzt mal behaupten, die Yogis, die zuhören und auch die Nicht-Yogis, die zuhören, stellen sich mit Sicherheit die Frage, das haben wir schon immer mal so ein bisschen angekratzt, jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, so wie du, sehr viele Jahre und schon sehr viele Jahre auch in dem Bereich unterwegs ist und die ganzen Instrumente hat, um auch mal mit unangenehmen Stimmungen umzugehen. Wie ist das? Schaffst du den Zustand der totalen Angstlosigkeit? Bist du angstfrei?
Ich bin in großen Teilen angstfrei. Ich bin nicht immer angstfrei. Aber ich bin in großen Teilen so, dass ich dieses Urvertrauen in mir spüre, dass das gut ist. Ich bin oft in einem Zustand, wo ich spüren kann, dass ich eben diese Begleitung von einer höheren Ebene habe, von der lichtvollen geistigen Welt. Also so nenne ich das immer. Ich arbeite da ganz bewusst auch vor einem Coaching. Erbitte ich immer um die Unterstützung der lichtvollen geistigen Welt. Also ich fühle mich da sehr getragen mit diesen Kräften, mit diesem Beistand. Dadurch habe ich selten Angst, aber ich kenne das schon auch, dass ich so manchmal denke, so, oh, okay, das ist schon sehr viel Arbeit, so ein Yoga-Institut zu leiten. Die Miete ist auch nicht gerade unerheblich, kommt das Geld immer rein und so. Also ich kenne diese Fragen schon, aber wirklich meistens gelingt es mir, darauf zu vertrauen, dass einfach alles da ist, was ich brauche.
Wie sieht die lichtvolle geistige Welt für dich aus?
Das ist weniger etwas, was ich jetzt sehe, sondern ich spüre das.
Ich meinte im Sinne von, erklär es mir.
Ach so, erklär es dir. wenn ich zum Beispiel in einem yogalogischen Coaching bin und dann sitzt jemand gegenüber und erzählt mir und erzählt und erzählt und ich denke, okay, worauf möchte denn eigentlich die Person hinaus? Was steckt eigentlich hinter dem, was die Person mir da gerade erzählt? Und dann manchmal, ich gucke immer, wo kann ich jetzt rein? Ja, wo ist jetzt dieser Moment gekommen, in die zu spüren, ah, hier ist die Baustelle. Und wenn das manchmal länger dauert, dann kann es sein, dass ich nochmal so erbitte, du Schutzengel von XY, hilf mir mal, was geht's denn eigentlich? Und dann bekomme ich einen Impuls. Dann kommt dieser Satz und dann merke ich, ah, es war gut, dass ich diesen Satz gesagt habe, weil jetzt sind wir eigentlich im Gespräch, jetzt geht's los. Und oder ah, das ist die Thematik. Ich kriege dann manchmal so ein Stichwort oder ein Bild. Ah, das ist die Thematik. Okay, dann weiß ich, wie ich ansetzen kann. Dann machen wir jetzt das, das und das.
Schutzengel ist was ich überhaupt nicht mit Yoga verbunden hätte.
Ich weiß, also genau. Ich finde, also es ist eine Yoga-Philosophie. Das ist ja wichtig. Es ist ja kein Konzept, wo es darum geht, das ist jetzt die Wahrheit und du musst das jetzt übernehmen. Sondern es ist nur eine Idee.
Also kein Christentum.
Es ist kein Christentum. Ja, es ist eine Erfahrung, die viele Yogis vor mir gemacht haben, mit dem sie persönlich gut konnten. Oder es war ihre Wahrheit. Und da es eine Philosophie ist, bist du immer aufgerufen zu schauen, ist es auch deine Wahrheit? Reicht dir das? Brauchst du noch mehr? Brauchst du noch was anderes? Und wenn ich im Laufe dieser 10 Jahre merke, okay, das Thema Schutzengel, weiß nicht, kommt vielleicht nicht unbedingt jetzt in der Yoga-Philosophie vor. Aber wir sind ja hier im christlichen Kontext und ganz viele Menschen können damit was anfangen. Oder ich persönlich habe dann Zugang zu, dann nutze ich den. Dann ist mir das jetzt egal, ob es zu diesem Aushängeschild Yoga passt oder nicht. Wobei die Yogis schon Ishvara Pranidhana haben, also das höchste göttliche Selbst. Davon wird schon auch gesprochen, von dieser göttlichen Instanz. Und ich denke schon auch, dass es jetzt für einen Yogi nicht so abwegig ist, dass die höchste göttliche Instanz Helfer hat.
Ich würde da gerne einen kleinen Exkurs draus machen, wenn es für dich okay ist, weil ich würde noch ein bisschen gerne auf die Schutzengel eingehen wollen. Wie bist du dazu gekommen? Also ist es, hattest du diesen einen Moment oder wie kam das
Thema? Ja, ich bin ja auch im christlichen Kontext groß geworden. Ich bin einfach auch katholisch getauft. Meine Oma war sehr gläubig, hat mit uns gebetet und uns von unserem Schutzengel erzählt. Und ich habe das schon ganz früh als Kind so erfahren, dass es mir Trost gibt. Dieses Gefühl, diese Vorstellung, da gibt es ein Wesen, das auf mich aufpasst. Und wenn man erstmal das Bewusstsein dazu hat, da könnte es ein Wesen geben, das auf mich aufpasst, dann guckt man natürlich auch, stimmt das überhaupt? Fühle ich das überhaupt? Und dann habe ich für mich das fühlen können, dass ich meinen Fuß auf der Bremse im Auto stehen hatte und stand, noch bevor ich überhaupt wusste, was ist denn los? Wieso bremse ich denn eigentlich? Ach so, ja, weil da gerade einer eine Notbremse vor mir macht. Natürlich kann man sagen, was ist das? Ist das Intuition oder was ist das? Ich habe gedacht, nee, da ist mir jemand echt auf den Fuß getreten. Mhm. Ich konnte das spüren, weil ich war mit dem Gedanken, ich war mit den Gedanken völlig woanders. Ich hätte das so rein auf der normalen menschlichen Ebene gar nicht so schnell realisieren können. Ich glaube, dass ganz viele Menschen von uns solche Erfahrungen gemacht haben, wo sie gespürt haben, oh, da bin ich beschützt. Ich habe mehrere solche Beispiele jetzt auch aus meinem Leben, wo ich wirklich gespürt habe, boah, da war ich jetzt echt beschützt. Das hätte auch schief gehen können, aber ich habe da gemerkt, da gibt es eine Instanz, die mich beschützt. Und gerade auch so in Grenzsituationen, also wie jetzt zum Beispiel eine Geburt, ja, bei der Geburt von meinem dritten Sohn, von meinem dritten Kind, von meinem Sohn, da hatte ich die Anwesenheit von einem Schutzengel ganz klar gespürt und gesehen, weil das für mich so eine Grenzerfahrung war. Ich glaube, dass das jeder Mensch spüren kann und jeder Mensch sehen kann. Nur wenn ich natürlich mit der Einstellung rumlaufe, so ein Schwachsinn, das gibt's nicht, dann kann es sein, dass das direkt vor deinen Augen passiert. Aber wenn es das für dich nicht gibt, dann gibt's das halt nicht für dich. Aber ich weigere mich dann in so eine Ecke stellen zu lassen, die ist ja komisch mit dem, was sie da erfährt, weil das gehört zu meinem Fachgebiet dazu. Ich arbeite damit sehr erfolgreich und wenn ich Erfolg habe, dann gibt es mir recht. Und nur weil ich zum Beispiel nicht verstehe, was ein Mathematiker tut, käme ich auch nicht auf die Idee zu sagen, was für ein Schwachsinn machst du da, hantierst da den ganzen Tag mit den Zahlen rum, es sieht ja witzig aus, was du da für Formeln hast, kann ja keiner was mit anfangen. Also das käme mir jetzt auch nicht in den Sinn, den dann abzuwerten, und ich weigere mich abwerten zu lassen von Leuten, die davon einfach keine Ahnung haben, weil sie den Zugang nicht dazu haben, weil sie nicht damit arbeiten und weil es nicht zu ihren Fähigkeiten dazugehört.
Ich finde es ganz interessant, dass du das Katholische, das Christliche überhaupt nicht ausschließt, im Gegensatz zum, also dass es keinen Gegensatz gibt zwischen dem einen und dem anderen, also katholisch, Christentum und Yoga.
Zwischen katholisch und Yoga vielleicht schon, aber stimmt. Zwischen dem Christentum und meinem Verständnis von Jesus und Yoga überhaupt gar nicht. Also mein persönliches Verständnis von Jesus deckt sich mit dem, was ich aus der Yoga-Philosophie heraus weiß, total. Für mich machte Jesus dann überhaupt erst Sinn, wenn ich diese anderen Informationen auch habe. Also dann kann ich verstehen, annähernd verstehen, was er meinte, wenn ich das, was ich in der Bibel lese.
Das ist ja spannend.
Für mich ist es überhaupt kein Widerspruch. Ich würde sogar sagen, dass ich eine sehr enge Beziehung zu Jesus habe und dass er eine Seeleninstanz ist, die uns auch beschützt und uns begleitet. Aber was hat er gemacht? Hat er so den Tod überwunden? Das ist das, was die Yogis versuchen zu tun. Mhm. Er hat Wunder vollbracht. Das ist das, was die Yogis auch können. Sie entwickeln Fähigkeiten, die dahin gehen. Und Jesus hat gesagt, ja, dann folgt mir und ihr werdet noch viel größer als ich. Also das bedeutet doch, dass wir unser Potenzial entfalten sollen und eben auch gerade in diese Kräfte gehen sollen, die er auch konnte, zu heilen, zu wissen, zu lieben. Also das passt für mich total überein. Er hat ja gesagt, ich und der Vater sind eins. Das ist das, was der Yogi sagt, wenn wir sagen, wir sind alle eins. Das bedeutet, dass es zwischen uns und dem Göttlichen keine Trennung gibt.
Ich glaube, wir haben heute mit ganz vielen Klischees aufgeräumt. Schon in der ersten Folge. Ne? Wir haben gelernt, Yoga ist mehr als nur Turnen im Gymnastikraum. Mhm. Haben gelernt. Es darf Schutzengel geben, es gibt Schutzengel und es gibt keine Trennung zwischen eben dem, was du sagst, Christentum und Yoga, sondern im Prinzip ist es alles eins. Mhm. Haben wir aus deiner Sicht irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch besprechen sollen?
Ich habe sogar fast den Eindruck, das ist schon richtig, richtig viel, was wir so angeschnitten haben, über was wir gesprochen haben. Und wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, habe ich schon das Gefühl, das ist schon so, das ist schon ganz anders als das, was ich so aus meinem Alltag oder aus meinem Kontext kenne.
Ich hoffe doch.
Und von daher, ich glaube, dass sogar auch viele Themen, die wir heute angesprochen haben, auch, dass wir die auch vielleicht sogar noch vertiefen können. Mhm.
Unbedingt. Mhm. Ja, sehr gerne. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für die erste Folge mit dir.
Sehr gerne.
Es war sehr interessant. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
Ich freue mich auch.
Danke.